Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Zukunftsorientierte Unternehmensführung braucht Leadership. Das ist nicht nur mein Credo, sondern vor allem das meines heutigen Gastes, dem Unternehmer und geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Zeitgeist Engineering, Thomas Vogel. Hallo Thomas, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast heute für unser Gespräch.
Hallo Claudia, freut mich auch sehr und ich bin sehr gespannt.
Ja, meine allererste Frage geht ja immer so ein bisschen in die Richtung, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Und ich finde das super spannend. Du bist ja seit fast 10 Jahren, ich glaube etwas mehr als 9 Jahren, Geschäftsführer von Zeitgeist Engineering, einem Unternehmen, das innovative Energiekonzepte anbietet. Und zwar nicht nur Photovoltaik, sondern vor allen Dingen, ihr macht ja so Smart Building. Da steigen wir gleich nochmal drauf ein. Aber was ich besonders interessant finde, ist, du bist kein Ingenieur, sondern du hast Staats- und Sozialwissenschaften studiert, warst bei der Bundeswehr als Offizier, hast dort studiert, dort dich auch schon mit Führung und Leadership beschäftigt. Seitdem du nicht mehr dort bist, hast du seit über 10 Jahren beschäftigst du dich eben auch mit dem Thema Energiewende und innovativen Energiekonzepten. Das finde ich super spannend. Nimm uns doch einfach mal ein bisschen mit auf deine Reise, wie du zu dem geworden bist, wie du zu diesem Thema gekommen bist, mit dem du dich heute beschäftigst.
Okay, also ich versuche mal die Mittelversion, nicht die ganz lange Version, glaube ich, das heutige Interview nicht. Es hat bei mir, glaube ich, angefangen, dass ich einfach auf dem Dorf aufgewachsen bin. Ich komme aus dem Bereich der Landwirtschaft und es war für mich schon immer ein Punkt, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, dass du, wenn du was tust, was Sinnvolles tun solltest und bewusst mit dem umgehst, was du machst. Das war so dieses Credo, mit dem ich aufgewachsen bin. Und Bewusstsein in dem, was ich tue, hatte ich bei der Bundeswehr auch ganz lange nämlich miterleben dürfen, nämlich im Bereich der Führung auch. Also Führung heißt auch insbesondere beim Militär, dass du verantwortungsvoll mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, auch umgehst. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund, wie so der Bereich Führung mit reingekommen ist. Und als ich dann 2010 die Bundeswehr verlassen habe, war dann auch die Frage, was machst du denn jetzt dann, was Sinn macht? Für mich war und ist ein Job nie etwas, einfach nur Zeit gegen Geld zu tauschen und sagen, okay, wo kriege ich am meisten Geld und das mache ich dann, sondern es muss eine nachhaltige, sinnhafte Verantwortung sein. Und ich kam dann ein bisschen durch Zufall, ein bisschen durch Zufall in den Bereich der erneuerbaren Energien und ja, hat sich dann ein bisschen was daraus entwickelt, aber ich glaube, da kommen wir im Gespräch noch drauf.
Ja, genau. Ja, das vor allen Dingen, das Unternehmen ist ja ein Nachfolgeunternehmen von Franken Solar, genau. Einem der Vorreiter und Pionier auch im Bereich Photovoltaik schon seit 1992, also schon seit fast 30 Jahren. Was ist denn die Vision und die Mission, die du mit Zeitgeist Engineering, die ihr verfolgt?
Uns geht es darum, das Thema Energiewende ganzheitlich so zu betrachten, dass es eine Energiewende für alle ist und keine Energiewende als ein Punkt betrieben wird, wo man sagt, die Reichen haben die Möglichkeit, irgendwo zu investieren und Geld zu verdienen damit, sondern es geht darum, eine Energiewende verantwortungsbewusst so umzusetzen, dass alle Menschen dabei auch mit inbegriffen sein können und inbegriffen sind und dass wir vor allem auch ja eine Nachhaltigkeit für unsere Nachwelt haben und eine lebenswerte Welt hinterlassen. Das ist das, was Zeitgeist Engineering darstellt.
Und was macht ihr da dann konkret? Also wie setzt ihr das konkret um?
Für uns geht es darum, der Fachbegriff heißt Sektorenkopplung. Wir haben im Energiebereich 3 Sektoren. Wir haben den Bereich des Stroms, wir haben den Bereich der Wärme. Zur Wärme gehört auch immer Kälte dazu, also Wärme, Kälte und Mobilität. Und diese 3 Energiesektoren die wir heutzutage vor allem betrachten, die müssen miteinander zusammenspielen. Einfaches Beispiel. Ich sitze hier in unserem Besprechungsraum. Dieser Besprechungsraum wird beheizt, wird gekühlt, je nachdem, wie eben die Temperaturen sind. Und das Ganze machen wir jetzt nicht nur so, dass ich sage, ich heize und kühle, wenn jemand drin ist oder nicht drin ist, sondern dieser Besprechungsraum ist auch gleichzeitig ein Speicher. Speicher kannst du dir so vorstellen. Beispielsweise die Sonne scheint, die Sonnenenergie kann gerade in einem anderen Bereich gar nicht verbraucht werden, aber ich kann jetzt den Raum kühlen. Also das heißt, ich nehme die Sonnenenergie, die kostenlos zur Verfügung steht, kühle den Raum jetzt herunter, habe dadurch eine kühle Speichermasse und diese kühle Luft aus dem Raum verteile ich dann sukzessive über die Lüftungssysteme in den anderen Räumen in dem Gebäude, sodass ich aus einer ganz einfachen Situation durch intelligente Vernetzung eine Energieverschiebung stattfinden habe lassen und den Sektor Strom, Sonne, mit dem Sektor Wärme, in dem Fall das Kälte, kombiniere und es zusammenspielen lasse. Und das ist für uns diese konkrete Umsetzung, dass wir einfach immer schauen, wie kann ich verschiedene Energiebereiche intelligent so vernetzen, dass sie sich ergänzen und auch gegenseitig befruchten.
Das klingt super spannend. Du hast ja vorhin eingangs gesagt, dass es euch darum geht, dass es nicht nur etwas für Reiche ist, sondern dass sich das alle leisten können. Wer sind denn eure Kunden und mit was für Herausforderungen und Anforderungen kommen sie zu euch?
Also diesen Punkt, die Energiewende muss für alle da sein, ist auch damit gemeint, dass also ich gehe nochmal ganz kurz auf das Gebäude und komme dann
Ja.
auf deine Frage zurück. Wenn ich durch dieses Gebäude eine sogenannte Netzstabilisierung schaffe, weil die Stromnetze, ich nehme nochmal kurz das Beispiel, die Photovoltaikanlage produziert Strom, ich könnte den Strom hier nicht verwerten. Die ganzen anderen Gebäude produzieren auch Strom, aber ich habe in den Stromnetzen keine Abnehmer. Dann führt es zwangsläufig dazu, dass Strompreise steigen. Ja, weil es muss ja immer auf der jeweiligen Ebene der Strom verschoben werden und wenn ich ihn nicht gebrauchen kann, wird er teuer auch entsorgt, indem ihn beispielsweise in andere Länder weiter verschoben wird. Und das führt dazu, dass durch diese Nicht-Intelligenz, wenn ich die so hätte, Energiepreise maximal ansteigen und auch der Bewohner vom Nachbargebäude, der sich jetzt vielleicht keine Photovoltaikanlage leisten kann, höhere Strompreise hat dadurch, weil jemand anders, weil er gerade Geld verdient, weil seine Photovoltaikanlage eigentlich Strom produziert, er eine Vergütung bekommt, aber das Ganze teuer verkauft werden muss, muss es jemand anders bezahlen. Und das wäre eine nicht intelligente Situation, die wir vermeiden wollen. Deshalb sind unsere Kunden, wo wir jetzt hauptsächlich die bei uns investieren, sind Wohnungsbaugenossenschaften beispielsweise. Die sagen, wir haben ein neues Stadtquartier, was entstehen soll. Wie können wir in diesem Stadtquartier die Energieversorgung nachhaltig sicherstellen, sodass wir möglichst CO2-neutral Wärme produzieren, Strom produzieren und auch die Mobilität mit betreiben können? Das sind zum Beispiel Kunden, Stadtwerke, Gemeinden, Kommunen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein Gebäudebetreiber, also ein gewerblicher Gebäudebetreiber, der sagt, ich möchte mein Gebäude Energie optimieren und dementsprechend auch eine Kosteneinsparung, aber auch eine Verantwortung hinsichtlich der Emissionen tätigen.
Funktioniert das nur für Neubauten oder ist es auch etwas, was ihr bei bestehenden Wohnquartieren umsetzen könnt, so dass ihr praktisch ja, das anpasst und durch Sanierung oder eben durch Erweiterung diese Dinge dann eben umsetzt?
Grundsätzlich ist es im Neu- und im Bestandsbau möglich. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab. Wenn du einen Bestandsbau hast und sagst, okay, ich möchte im Prinzip nur in Anführungszeichen meine Heizungsanlage im Keller austauschen, dann wird es schwierig, weil du einfach die Gesamtenergiesituation in einem Gebäude so nicht darstellen kannst. Wenn du sagst, ich mache eine grundlegende Kernsanierung, dann sicherlich auch da kann man relativ viel machen. Es hängt immer ein bisschen davon ab. Also eine Pauschale geht nur im Bestand oder geht nicht im Bestand, kann man so nicht treffen. Es ist immer die grüne Wiese, ist natürlich die einfachere Betätigungssituation. Aber wir haben auch sehr viel im Bestandsbau, wo dann kann man über Beleuchtung alleine, ja, über Beschattung, wo du sehr viel machen kannst. Also beispielsweise hier wieder dieser Raum, wir sehen jetzt im Hintergrund ein bisschen die Deckenspiegelung von der großen Glasfront, die wir
Ja.
haben. Und diese Glasfront allein ist ein riesen Energiebereich, der sowohl Energieeintrag liefern kann, aber auch natürlich Energie nach außen abgibt, wenn es nicht gut beschattet und zur richtigen Zeit beschattet wird. Damit kann man schon auch im Bestandsbau sehr viel machen.
Total spannend. Ich blende mal kurz ein paar Gäste ein, die wir haben, nämlich Odila schaut uns zu. Hallo,
Odila.
Odila. Und wir haben noch einen weiteren Gast, nämlich den Christian aus dem Ruhrgebiet.
Hallo Christian.
Der ist auch immer bei den Themen dabei. Wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, dann ist Christian immer ein Zuseher. Hallo Christian. Wie groß ist denn euer Unternehmen? Also Zeitgeist Engineering, wie groß ist euer Team? Wie viele Mitarbeiter hast du? Und ja, was sind das für Mitarbeiter? Also womit beschäftigen die sich genau? Was für Kompetenzen bringen Sie mit?
Wir sind ein Stammteam von ein bisschen über 10 Mitarbeitern, die also die Kompetenzen dabei drin haben und haben dann sukzessive je nach Baustellensituation bis zu 50 Mitarbeiter. Also es hängt ein bisschen immer davon ab, aber das Kernteam sind wir etwas über 10 Mitarbeiter, sind überwiegend Ingenieure und Techniker. Und dort geht es hauptsächlich darum, also wir haben im Prinzip drei Fachbereiche bei uns. Der eine Bereich ist Photovoltaik, wo wir größere Photovoltaikanlagen bauen. Unsere Zielkunde ist in der Regel nicht der Privatkunde, der sagt, auf meinem Einfamilienhaus möchte ich eine kleine Photovoltaikanlage draufbauen. Da sind wir nicht die Ziel- oder die Adressatengruppe, sondern eher, wie gesagt, der gewerbliche oder dann auch, wenn man das vom klassischen Bereich, diese Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die ihr vielleicht kennt, entlang Autobahnen, wo so große
Ja.
Parks gebaut werden. Und sowas bauen wir da. Das ist der eine Fachbereich. Der zweite Fachbereich ist der Bereich, der sich um alles Smart Building, also Vernetzung kümmert. Da kann jetzt einfach der Privatkunde dazu, der sagt, ich mache ein Smart Home unter dem Energieoptimierungsgedanken. Also, dass beispielsweise, wenn ich die Tür zuschließe, das Gebäude weiß, okay, die Person ist außer Haus, ich kann jetzt autark mein Energiesystem flexibel moderieren, so dass ich eben das Gebäude als ein Player im Energiesystem darstellen kann, was Energie aufnehmen kann, was Energie abgeben kann, je nachdem, wie die ganze Gesamtsituation sich darstellt. Da gehört Elektromobilität sehr, sehr stark dazu, ein großer Teilbereich, den wir mitbespielen. Und der dritte Bereich, das ist die Planung von Energiekonzepten, wo wir gerade eben gesprochen hatten, zum Beispiel neues Stadtquartier wird geplant. Wie kann dort ein sektorgekoppeltes Energiekonzept umgesetzt werden? Das sind so diese drei Teilbereiche und da sind wir mit den Leuten so tätig.
Ich habe noch eine Frage, weil du gesagt hast, Elektromobilität ist ein großer Player. Wie sieht das aus mit Speichersystemen? Sind die bei euch in euren Konzepten mit enthalten? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Ja, also Speichersysteme gehören grundsätzlich immer dazu. Allerdings eben nicht, dass man sagt, klassischerweise, ich baue dir immer eine Batteriespeicher irgendwo rein. Deswegen, was ich gerade als mit dem Beispiel dieses Raums hier hatte, ein Speicher kann einfach auch ein Volumen durch Luft sein. Speicher kann im Wasserbereich, gerade in der Wärmeversorgung, ganz elementares Element, das kann ein Wassernetz sein, also ein Leitungsnetz kann als Speicher dienen. Das kann natürlich auch der Batteriespeicher sein oder der Bereich der Elektromobilität, wo auch das Fahrzeug bedingt speicherfähig auch mitgenutzt werden kann. Das heißt, wenn wir uns diese Themen anschauen, dann haben wir nicht dieses eine System, was wir sagen, okay, Claudia, das will ich dir jetzt unbedingt verkaufen, das macht Sinn, sondern wir schauen, was hast du für eine Anforderungen, welche Möglichkeiten gibt es bei dir und wie kann ich dann möglichst sinnvoll speichern, sodass ich auch eine mögliche Langfristigkeit dabei habe.
Ja, total spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, die meisten deiner Mitarbeiter sind Ingenieure. Das ist ja auch das, woran man denkt, wenn man auf eure Seite kommt und wenn man sich anguckt, was ihr anbietet und auch was du gerade erzählt hast. Jetzt bist du selber kein Ingenieur. Wie ist das so, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Ich komme ja nun auch aus der Technik, also aus der IT. Oft ist es ja so, dass man als Chef nur jemanden akzeptiert, der irgendwie mindestens genauso kompetent in dem Fachbereich ist wie man selber. Wie war das bei dir, als du da als Geschäftsführer begonnen hast? Wie ist da so dein Verhältnis zu den Mitarbeitern und wie sehen sie das, dass du jetzt fachfremd bist?
Also ich glaube, am einfachsten wärst du, würdest du, dann hast du auch die komplett ehrliche Antwort, meinen Mitarbeitern die Fragen stellen. Zumindest die Erfahrung, die ich habe, ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich so an Erfahrung mitbringe. Es ist überhaupt, hat nichts mit Fachkompetenz zu tun, ob du akzeptierst bist oder nicht, sondern es geht darum, dass du Kompetenzen in der Gesamtheit benötigst. Und Kompetenzen in der Gesamtheit haben Führungskompetenzen, hat aber auch das Thema visionär zu sein, mit eine ganz wichtige Rolle. Und da ist, glaube ich, auch der große Vorteil. Ich möchte keinem Ingenieur zu nahe treten, doch man hat schon häufig die Situation, dass man natürlich, wenn man in seinem Fachbereich wirklich der Spezialist ist, dass man sich oft sehr punktuell auf bestimmte Herausforderungen fokussiert und dafür eine Lösung haben möchte. Jetzt ist mein großer Nachteil auch gleichzeitig der Vorteil, dass ich vielleicht das Problem, in dem sich der Ingenieur im Detail verliert, so gar nicht sehe, sondern das große Ganze außenrum sehe und immer da sage, okay, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen oder vielleicht nochmal 2 Schritte zurückgehen und schauen, wo ist denn überhaupt unsere Zielrichtung und was gibt es rechts und links von der ganzen Gesamtsituation. Und so arbeiten wir auch zusammen. Also von dem her habe ich bisher noch keinerlei Situation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, meine Mitarbeiter würden damit Problem haben, dass ich vielleicht kein Ingenieur bin. Eine gewisse technische Kompetenz würde ich mir durchaus
Ja,
zugestehen
das
geben.
denke ich auch. Ich meine, insbesondere, wie du das jetzt eben auch, wie du das jetzt für uns auch erklärt hast. Wir kommen da ja auch auf einen ganz wichtigen Punkt, den wir eingangs schon kurz angerissen haben, nämlich Führungskompetenz beziehungsweise Leadership. Vielleicht in Bezug auf dein Unternehmen, wie würdest du erstmal so diesen Spirit beschreiben, der bei euch herrscht? Und von da ausgehend, was ist so dein Credo, was ist für dich Leadership? Aber vielleicht erstmal ganz speziell für dein Unternehmen, wie ist so der Spirit bei euch?
Ich glaube, wir sind einfach ein Team. Das ist für uns auch das, was für mich ganz wichtig ist. Klar gibt es derjenige, der am Schluss den Kopf hinhält und die Verantwortung trägt, das ist nun mal der Geschäftsführer. Doch es hat bei mir jeder die gleiche Möglichkeit, sich einzubringen. Und wir agieren wirklich als ein Team, wo jeder seine Kompetenzen hat und jeder den anderen auch akzeptiert. Wir haben ein System der offenen Tür. Das ist also jederzeit, wenn irgendwas ist, natürlich sprechen wir miteinander und bringen Ideen rein. Und wir haben Mitarbeiter, das ist immer einer so der ersten Sätze, wenn sie bei mir anfangen, den Auftrag von mir, bitte macht Fehler. Macht Fehler, die 2 Grundsätze beinhalten. Einerseits, es darf keinerlei irgendwie Gesundheits- oder sonstige menschenlebensgefährdende Sache sein, das ist klar. Und das Unternehmen sollte es nach Möglichkeit überleben. Das sind so die 2 Punkte, die ich mitgebe. Aber ansonsten, weißt du, wir haben gerade im Ingenieurbereich oft die Situation, dass Menschen sagen, ja, es muss immer perfekt sein und ich darf keinen Fehler machen und dadurch ist man aber oft gebremst in der Entwicklungsfähigkeit. Und durch die Situation, dass du deinen Mitarbeitern einfach auch diese Chance gibst und auch wirklich die Antwort gibst, trau dich, mach mal was, haben wir, glaube ich, eine sehr niedrige überhaupt Fehler Situation, die wir überhaupt haben, weil die Mitarbeiter sich selber drin sehen und nicht etwas tun, was der Chef möchte, sondern sich selber auch verwirklichen und ausprobieren wollen. Und da ist ja dann auch der Anspruch an sich selber wesentlich höher noch, als wenn ich einfach etwas abarbeite. Also von mir Team Spirit. Genau.
Ja, ich glaube, dass also gerade dieses Thema Fehlerkultur in ganz vielen Unternehmen eine große Bremse ist, weil wir alle so sozialisiert sind, also in der Schule, begonnen in der Schule bis im Studium, dass man alles genau macht, keine Fehler macht und so weiter. Was aber natürlich wenn man etwas weiterentwickeln will, wenn man Lösungen entwickeln will oder so, eigentlich hinderlich ist. Weil man darf jetzt irgendwie einen Fehler nicht 2 oder 3 Mal machen, aber letztendlich kommt man ja nur weiter, indem man Dinge auch ausprobiert. Und ich finde das, also finde das wirklich super, dass du jetzt sagst, zu deinen Mitarbeitern, dass du die tatsächlich aufforderst, unter bestimmten Umständen Fehler zu machen. Eigentlich ist es ja nur die Aufforderung, mutig zu sein und selber auch Verantwortung zu übernehmen, oder?
Genau. Das ist auch eine ganz interessante. Ich hatte, es war jetzt, dieses Jahr war es, ja, dieses Jahr Ostern, dass ein Mitarbeiter, mein technischer Leiter, hatte eigentlich Urlaub. Und es ist auch bei uns so, dass er sagt, okay, wenn du Urlaub hast, dann du sagst mir, wie es für dich dann zeitlich auch gepasst hat. Also ich bin kein Freund von, es muss alles im letzten Formalismusbereich passen, sondern in der Summe muss Urlaub und Arbeiten und so weiter alles zusammenpassen. Und mich hat dann ein Kunde angerufen, so war so kurz nach Ostern, und hat gesagt, ach, vielen Dank, dass Ihr Mitarbeiter jetzt da noch schnell vorbeigeschaut hat und dort das System wieder in Betrieb genommen hat. Ich habe geschaut, der war ja im Urlaub. Der Mitarbeiter kam aber auch nicht danach zu mir und hat gesagt, ich möchte zwei Urlaub oder einen Urlaubstag gut geschrieben bekommen, weil ich dort bei einem Kunden war. Dann habe ich ihn gefragt, gesagt, was war denn da? Warst du jetzt aber den Kunden? War da eine Fehlersituation? Er sagt, ja, ich bin da eh in Urlaub Richtung München gefahren. Und dann habe ich gesehen, dass da was funktioniert, bin ich halt schnell vorbeigefahren, habe das gemacht. Das war für ihn selbstverständlich. Und weißt du, das ist das, was du dann auch spürst, wenn die Mitarbeiter sich selber identifizieren mit dem Unternehmen und auf der anderen Seite auch die Freiheit bekommen, so zu arbeiten, dass sie die Aufgaben erfüllen, aber nicht vorgegeben bekommen, wann sie es zu tun haben. Also ich bewerte bei mir die Qualität eines Mitarbeiters nicht nach dem Zeitraum, wie lang das der Stuhl warm ist und welche Temperatur der Stuhl hat. Sondern es geht einfach darum, dass der Mitarbeiter weiß, was hat er zu tun, dass er sich damit identifiziert. Und es gibt auch da eine gewisse Flexibilität. Natürlich muss ich eine Erreichbarkeit haben. Natürlich muss ich den Kunden jederzeit dort seine Bedürfnisse mit aufnehmen können. Aber das kann man organisieren. Das heißt aber nicht, dass alle Mitarbeiter immer zur gleichen Zeit am gleichen Stuhl festkleben müssen und danach eine Bewertung stattfindet. Deshalb Zeiterfassung gibt es so bei mir.
Also tolles Konzept und irgendwie eine super Geschichte. Zeigt einfach auch, dass wirklich sich deine Mitarbeiter damit identifizieren und für den Kunden das Beste wollen. Und egal, ob das jetzt ihr Urlaub ist oder nicht, also das finde ich wirklich ein tolles Beispiel. Wie geht ihr denn jetzt genau vor oder wie gehst du vor, wenn du neue Mitarbeiter suchst? Ich meine, Zeitgeist Engineering ist in Nürnberg, das ist jetzt Franken, also auch nicht so eine Gegend, wo jetzt irgendwie Ingenieure einfach so auf der Straße stehen und man die einfach nur so auflesen muss oder so. Wie macht ihr das?
Ja, diese Frage kriege ich immer wieder mal gestellt und die ist eigentlich bei uns ganz spannend. Ich habe noch keine einzige Stelle, die ich bei mir habe, gesucht. Also eine Mitarbeiterin.
Das ist mir sogar aufgefallen, weil ab und zu gucke ich mal auf, ich meine, das ist ja nun irgendwie mein Metier und ich gucke bei mir bekannten Firmen immer ab und zu mal auf die Seite, weil ich immer denke, jetzt will ich mal sehen, ob sie gescheite Stellenanzeigen irgendwie reinschreiben und so. Und ich habe bei euch noch nie was gefunden. Habe ich gedacht, das finde ich jetzt super spannend.
Genau, also habe ich wirklich auch noch nie, ich musste noch nie einen Mitarbeiter suchen, denn es ist wirklich so, dass ich bei mir sehr, sehr viele Initiativbewerbungen habe. Es bewerben sich immer wieder Leute Initiativen, die fragen mal, wie kommst du denn eigentlich auf uns? Und scheinbar spricht sich irgendwie rum, auch die Kultur, wie wir arbeiten. Und ich war auch gar nicht so lange her von einem größeren Energieversorger, der nicht aus Franken kommt, eine hohe Position, der sich bei mir initiativ beworben hat. Also wir sind ein relativ kleines Unternehmen. Wie kommst du denn auf uns? Ich sagte, ja, ich habe über Dritte gehört, wie bei euch gearbeitet wird und auch vor allem, was ihr für innovative Ideen habt. Und ich möchte da mit so einem Team einfach zusammenarbeiten. Und das ist, also ich habe mehr Bewerber, als ich Stellen habe. Und habe zum Glück darauf noch nicht suchen müssen. Ob das im studentischen Bereich ist, also an Werkstudenten, oder ob das an ja, fachqualifizierten, ausgebildeten Mitarbeitern ist.
Das spricht aber sehr für dein Unternehmen, das spricht sehr für dich, weil das eigentlich macht ihr dann alles richtig, so wie ich es immer meinen Kunden erzähle, was sie tun sollten, weil nach außen kann man ja viel erzählen. Es muss einfach nach innen so gelebt sein und dann wird man also zum einen teilweise von Mitarbeitern weiterempfohlen und es spricht sich einfach auch über Kunden Und auch in der Branche wahrscheinlich rum. Und das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein.
Genau. Und also das kriegst du auch immer mit. Und auch wenn du wie gesagt, wenn ich jetzt nicht dabei wäre, würde ich mit meinen Mitarbeitern sprechen und die wissen nicht, dass ich das, oder wären sich sicher, dass ich das nicht höre, die würden dir nichts anderes sagen. Ich hab auch bei mir keine Fluktuation im Unternehmen. Das ist auch ganz spannend. Ich hatte jetzt dieses Jahr meinen ersten Mitarbeiter, der gegangen ist, weil er das Rentenalter erreicht hat. Und er hat gesagt, aber übrigens, ich bin immer jederzeit da, wenn was ist, sag Bescheid, ich komme da gerne mal vorbei. Also es ist eher wie so Team, Familie, wie auch immer du es bezeichnen willst, was die Leute einfach zueinander stehen.
Ja, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ich selber hatte das Glück, dass ich auch 15 Jahre genau in so einem Unternehmen gearbeitet habe, was ich dann hinterher auch geleitet habe. Und da, ich habe auch, wir hatten ganz wenig Fluktuation und eben Mitarbeiter, die sogar ein Mitarbeiter, der da gelernt hat und dann eben in Rente gegangen ist und genau das Gleiche gesagt hat. Also ich bin hier zu Hause, wenn ihr mich braucht, ruft mich bitte an oder so. Das ist einfach großartig. Das ist irgendwie so dieses, ich sage immer, die Firma meines Lebens. Also wenn man wirklich so die Firma seines Lebens gefunden hat, das ist einfach ein total schönes Gefühl für die Mitarbeiter, aber für dich wahrscheinlich auch, weil ich meine, ihr seid ja eh ein Team und ich vermute mal, dass die Hierarchien jetzt, ja, du sagst, du bist natürlich verantwortlich als Geschäftsführer und verantwortest das Ganze auch, aber für mich hört sich das so an, als wäre das wirklich so ein Miteinander auf Augenhöhe.
Yes. Du kannst, also das habe ich auch bei der Bundeswehr übrigens gelernt. Du kannst nicht führen, indem du bei der Bundeswehr hat man immer gesagt, die Schulterklappen auf der Schulter hast, also wo die nach außen repräsentieren, welchen Status das du hast. Damit wirst du nicht führen. Spätestens dann, wenn du in Situationen kommst, wo du dich aufeinander bedingungslos verlassen können musst, funktioniert Führung nicht top-down und aufgrund von hierarchischen Strukturen, sondern es funktioniert dann, wenn du Vertrauen hast. Gegenseitiges Vertrauen und auch Respekt, dass du weißt, was kann der eine, wo ist der eine eher spezialisiert, wo ist der andere eher spezialisiert und dass sich das in der Gesamtheit ja ergänzt. Und so arbeiten wir.
Dann blende ich da nochmal Odilas Kommentar dazu ein. Leider hat so etwas heute Seltenheitswert. Tolles Leadership. Ja, meine Erfahrung auch. Hab ja jetzt eher die Brille von außen, die Beratungsbrille auf. Und es gibt diese Unternehmen, aber ich glaube, sie sind nicht wirklich in der Mehrheit. Thomas, eine Sache noch zu diesem Thema, weil du gesagt hast, du suchst eigentlich nicht und hast mehr Bewerber als freie Positionen. Wenn du das Wort Fachkräftemangel hörst, was denkst du denn dann so?
Ich glaube, der Fachkräftemangel, sicherlich ist es immer eine Herausforderung, eine pauschalisierte Aussage ist jetzt etwas schwer zu treffen. Aber ich glaube, dass sehr viele Fachkräftemangel hausgemacht sind. Weil Menschen manchmal sagen, okay, ich stelle nur jemanden dann ein, wenn genau diese Ausbildung und so weiter da ist. Und aus meiner Sicht, alles, was ein Fachthema ist, kannst du erlernen. Was du aber nicht erlernen kannst, ist die Menschlichkeit, die Persönlichkeit selber. Und man geht viel zu häufig, lässt vielleicht Leute rechts oder links liegen, weil irgendwelche Zertifikate fehlen und erkennt nicht den Wert des Menschen, was da eigentlich für eine Power dahinter steckt, die sich entwickeln lässt. Und das ist das, was Fachkräftemangel bei uns schon auch mitbedingt, dass wir oft nicht bereit sind, Menschen in der Entwicklung zu begleiten. Ich möchte, wenn der da kommt, muss er nächsten Tag sofort ganz viel Geld verdienen, dieser Mitarbeiter. Man sieht ihn wirklich immer nur als eine Art, Umsatzdruckmaschine und das sehe ich so nicht. Ich muss jedem Menschen, ich muss dem Unternehmen die Zeit gönnen, sich zu entwickeln. Und dann hast du aber auch eine nachhaltige Entwicklung, was auch auf der anderen Seite, wie gesagt, die Mitarbeiter dir wieder honorieren. Sicherlich gibt es Fachthemen, wo du vielleicht sagst, da haben wir schon einen Engpass, das mag sein, aber als einen generellen, es gibt immer nur einen Fachkräftemangel, ist, glaube ich, auch von den Unternehmen gemacht.
Ja, also ich glaube das auch. Ich meine, ich sehe das schon, dass es für einzelne ganz spezifische, wenn man so ganz spezifische Fachkompetenzen braucht, ich mache das immer an so diesen Java-Entwickler mit noch drei Zusatzfachkompetenzen. Auch das kann man natürlich lernen, aber das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Und es gibt schon Unternehmen, die solche Menschen jetzt brauchen, damit sie eben, weil, und das wird bei dir vermutlich auch so sein, dass du natürlich auch Menschen brauchst mit einer bestimmten Fachkompetenz. Aber generell ist es tatsächlich ich habe neulich irgendwie mal so ein Posting gemacht zum Thema Quereinsteiger und auch dieser inneren Haltung, mit der Mitarbeiter kommen, denn viele wollen einfach auch etwas Neues lernen, sich weiterentwickeln und sind bereit, dafür auch am Anfang vielleicht etwas weniger Geld zu verdienen und dafür aber eben diese Möglichkeit zu bekommen, sich auch tatsächlich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.
Genau. Also wenn man es mal genau nimmt, meine Person, ja, ist eigentlich, ja, ich weiß noch, als ich bei der Bundeswehr studiert habe, hat es geheißen, das Studium, was du machst, ist entweder wirst du bei der Bundeswehr General oder du bist arbeitslos. Und ich hatte eigentlich, also eigentlich bin ich für den Arbeitsmarkt erstmal, wenn ich mich wahrscheinlich bei einem klassischen Konzern irgendwo beworben hätte, gesagt, nee, der Haken, den können wir nicht dahinter machen, dementsprechend ungeeignet, dass man auch aus formalen ungeeigneten Menschen vielleicht durchaus erfolgreiche Menschen machen kann, würde ich jetzt mal sagen, würde ich mir selber auch zuschreiben.
Was, um da nochmal drauf einzugehen, was hatte ich da eigentlich bewogen, das habe ich vorhin vergessen zu fragen, direkt nach der Bundeswehr, fast direkt, also du hast ja diesen Unternehmerweg beschritten, war dir damals schon klar, dass du irgendwie kein kompatibler Angestellter bist oder was hat dich dazu gebracht?
Nee, einerseits war es vielleicht auch mal zur richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein. Also ich bin ein ganz großer Netzwerker. Das ist für mich einfach wichtig, Menschen zu kennen. Und ich hatte dann ein bisschen die glückliche Situation nach der Bundeswehr, dass mich ein Unternehmen, ein Startup-Unternehmen, also nicht das Unternehmen, in dem ich jetzt tätig bin, angeschrieben hatte und haben gesagt, okay, hast du Lust, wir brauchen Leute, die vielleicht mal ein bisschen anders denken, im Bereich der erneuerbaren Energien bei uns ein Unternehmen mit aufzubauen. Das ist auch noch klar, hört sich nicht schlecht an, machen wir. Weil wo soll ich Wirtschaft am besten lernen als von der Pike auf? Und das war ein Startup-Unternehmen mit aufzubauen. Und da haben mich dann meine jetzigen Hauptgesellschafter kennengelernt und haben gesagt, wie schaut's aus, hättest du nicht Lust, bei uns die Geschäftsführung zu übernehmen? Und so ist es dann 1,5 Jahre später, nachdem ich jetzt ein Startup-Unternehmen mit aufgebaut habe, hier reingewachsen und durfte dann die Geschäftsführung übernehmen. Und da haben die Leute wussten auch, also meine Hauptgesellschafter, es ist kein Ingenieur, der hat keine betriebswirtschaftliche Ausbildung oder sonst irgendwas, aber er ist scheinbar ein Typ, der mit Menschen umgehen kann und der wenn er was anfängt, es auch zum Ende bringt. Und das war das, was wir dann auch so gemacht haben.
Ja, toll. Was gehört denn außer dem, was du jetzt gerade schon geschildert hast, für dich noch zum Leadership? Weil das eine ist ja immer Management und Führung. Ich finde, das klingt immer so, ja, also Führung, das ist immer so das, was ich mit der Bundeswehr auch verbunden habe. Deswegen, also du hast mein Bild von Offizieren der Bundeswehr schon nachhaltig verändert. Aber was ist für dich, was gehört für dich noch zu diesem Thema Leadership dazu, zu echtem Leadership?
Leadership hat für mich auch wiederum, ich bin jemand, der gerne mit so 3 und 5 verschiedenen Elementen jongliert und hat für mich eigentlich 3 Themenbereiche, die wir betrachten dürfen. Einerseits ist es, also es geht immer ums Thema Vertrauen. Als Leader ist es eine Kunst zu erkennen, ist die Person, mit der du zusammenarbeitest, hat die genügend Selbstvertrauen schon? Oder darf ich vielleicht auch dort an den Mitarbeiter, mit der Person, mit der ich arbeite, einfach dort auch mal diesen eigenen Vertrauensbereich stärken? Warum hat vielleicht jemand nicht das Vertrauen in sich selber, auch mal Fehler zu machen? Also einfach dieses mitzubekommen, also das Thema Selbstvertrauen zu entwickeln. Vertrauen gegenüber deinem Partner zu haben. Also als Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen ist der Unternehmer, mit dem ich mich auch in diese Geschäftsbeziehung einlasse, ist das ein vertrauenswürdiger Typ? Bin ich als Geschäftsführer jemand, der zu dem steht, was er sagt? Oder ist nur schön Wetter, wenn keine Fehler passieren, wenn alles gut ist? Und wenn etwas mal nicht funktioniert, ist man dann der Choleriker, der sagt, du hast Schuld, du hast Schuld, du hast Schuld. Oder sucht man miteinander eine Lösung? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dieses Beziehungsverhältnis dazu zu haben. Und natürlich auch, Leadership heißt, dass du von dem Markt, in dem du tätig bist, selber auch überzeugt bist. Und nicht, also wenn ich jetzt hier im Bereich der erneuerbaren Energien, in dem Sektorenkupplung tätig wäre, weil ich sage, auch das klingt ganz, nach einem ganz netten Markt, da kann man mal schnell Geld verdienen, dann merkt es das andere auch. Bist du authentisch? Bist du jemand, der für das, was es tut, auch dahinter steht und dafür lebt? Und das sind für mich eigentlich so diese wesentlichen Punkte, was Leadership bedeuten. Immer einen bestmöglichen Gleichklang zwischen diesen drei Ebenen zu haben.
Ja, tolle Definition. Der Titel unseres heutigen Talks hieß ja oder heißt, zukunftsorientierte Unternehmensführung braucht Leadership. Zukunftsorientierung hat für mich zumindest und ich glaube für dich auch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Was bedeutet das denn für dich im unternehmerischen Kontext?
Der Nachhaltigkeit heißt für mich, dass ich, so ist es auch bei uns im Slogan mit dabei drin, dass ich heute das tue, was auch morgen noch gut ist. Und dass ich nicht nur sage, okay, was ist denn jetzt gerade auf dem Markt, das, was, wie gesagt, womit ich jetzt gerade schnelle Geld verdienen kann. Und ich schaue nicht nach vorne, was ist denn vielleicht morgen auch noch gut? Ist das, was ich entwickle, braucht es vielleicht auch mal eine gewisse Zeit, um diese Entwicklung mitzunehmen. Ich nehme Zeitgeist her. Ich weiß, als wir vor 5, 6 Jahren mit dieser Vernetzung angefangen haben, von dieser Energiesektoren, ich habe so viele Widerstände gehabt. Alle haben gesagt, was willst du denn damit? Da gibt es überhaupt keinen Markt, da gibt es noch keine, die gesetzlichen Regelungen sind noch nicht da, das funktioniert nicht. Wieso machst du denn diesen Quatsch? Und ich habe gesagt, ja, wenn ich so denken würde, dann wären, oder wenn unsere Welt so denken würde, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Visionäre sind ja immer Menschen, die etwas tun, was vielleicht heute noch nicht so ganz ja, up to date ist. Und für mich ist es eine schöne Situation oder ein Zitat, was ich da mal gerne mag, ist John F. Kennedy, der damals, als er gewählt wurde, gesagt hat, er möchte Ende der 60er Jahre zum Mond fliegen. Seine ganzen Ingenieure haben gesagt, so ein Blödsinn geht nicht und so weiter. Also, verstehe ich nicht. Also, wenn ich es denken kann, ist es möglich. Und das ist das, was im Prinzip auch meine Art ist, was ich für mich selber habe, aber auch immer meine Mitarbeiter mitgeben. Denkt einfach mal, stellt euch vor, wie könnte es denn anders sein? Auch wenn wir den Weg noch nicht wissen. Aber du wirst den Weg nur dann gehen, wenn du weißt, wie er aussehen soll oder wie das Ziel aussehen soll. Und dann wirst du dabei das Ganze entwickeln. Und dieses Vertrauen haben, glaube ich, viele nicht.
Ja, ich glaube auch, dass viele dieses Vertrauen nicht haben und viele wünschen sich natürlich oder zeigen oft auf andere oder auf die Widerstände. Deswegen meine Frage, wünschst du dir manchmal mehr Unterstützung, zum Beispiel seitens der Politik oder seitens, ja, vor allen Dingen seitens der Politik, gerade in dem Bereich, in dem du tätig bist?
Gut, einerseits bin ich hier in der Politik selber ein bisschen durchaus auch auf landespolitischer Ebene tätig. Klar, es könnte die Rahmenbedingungen werden bei uns, wir sind zum Glück ein demokratischer Staat, der auch dort parlamentarisch geführt wird, könnten die immer ein Stück besser sein. Bloß ich würde es nicht für gut heißen, wenn man sagt, naja, weil die Politik jetzt etwas nicht tut, weil die Rahmenbedingungen nicht passen, fange ich an, etwas nicht an, daran zu arbeiten. Die Strukturen, die Prozesse in der Bundesrepublik Deutschland, in dem Staat sind einfach sehr komplex und man hat manchmal so seine eigene Welt und sagt, ja, ihr müsstet doch nur das und das tun, dann wäre es relativ einfach. Das sind eben komplexe Zusammenhänge dabei, die gibt es leider. Die sind jetzt für mich kein Grund, etwas nicht zu tun. Sicherlich wäre es manchmal schöner, wenn wir etwas flexiblere Strukturen hätten. Mir ist aber auf der anderen Seite auch bewusst, dass es dort sehr, sehr viele Einflussgrößen gibt, die wir nicht immer gleich im Blick haben dabei.
Das heißt, du bist eigentlich jemand, der dann unabhängig davon, ob er die Unterstützung bekommt oder nicht, oder ob da die Rahmenbedingungen stimmen oder nicht, selber vorangeht und selber Wege sucht, um das, was du vorhin beschrieben hast, eben die Vision und das Ziel zu erreichen.
Klar, also ich unterscheide mal ganz, ganz zwischen ich wünsche mir was und ich will was. Und für mich ist es, wenn ich von was eine Überzeugung habe, dann will ich das. Und dann schaue ich nicht auf die Probleme, die es gibt, sondern Ja, schau einfach, wo gibt es die Wege dazu? Auch da ein schönes Zitat, was von Edison ist. Da wurde mal gefragt, erzähl dir mal als Erfinder der Glühbirne, wobei er selber hat sie dann doch eigentlich gar nicht erfunden, aber ist egal. War immer die Frage nach ihm, Herr Edison, meinen Sie denn nicht, dass nach 6.000, 7.000 Versuchen, wo man festgestellt hat, das funktioniert nicht, dass man jetzt das einfach mal sein lassen könnte? Und seine etwas einfache Frage war daraufhin, nee, ich habe jetzt einfach 6.000 bis 7.000 Ausschlusswege schon gesehen, wo ich sage, die brauche ich nicht mehr gehen. Also es ist immer eine Art der Betrachtungsweise, wie blicke ich auf etwas, was ich erreichen möchte? Schaue ich dahin, wo das Problem ist, oder schaue ich dahin und sage, okay, ich muss halt mal vielleicht den einen oder anderen Umweg gehen. Mag ja auch schön sein. Das Schöne ist ja bei Umwegen, dass man manchmal ganz neue Wege dadurch entdeckt.
Das stimmt, das stimmt, dass man auf etwas kommt, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Thomas, ich könnte noch Stunden mit dir hier sprechen. Ich mache jetzt mal Folgendes für alle, die jetzt genau wissen wollen, wie sie dich erreichen können, wo sie dich erreichen können. Das ist eure Webseite, wo man auch all deine Kontaktdaten findet und auch das mehr über euer Unternehmen, was ihr anbietet und so weiter. Meine letzte Frage, was möchtest du denn, was die Menschen in 5 Jahren über dich und dein Unternehmen sagen?
Ja, dass er jemand ist, der Spuren hinterlassen hat, die auch nachhaltig wirken, weil er vielleicht sich nicht gleich abbringen hat lassen von irgendwelchen Widerständen.
Schönes Schlusswort und kennzeichnet einfach dieses tolle Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du dir heute Morgen genommen hast für dieses Gespräch. Wünsche allen unseren Zuseherinnen und Zusehern, sowohl den Live-Zusehern als auch denen, die sich das dann hinterher im Replay anschauen werden, ein schönes Wochenende und freue mich, wenn nächste Woche ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt euch auf einen weiteren tollen Gast freuen, den ich nächste Woche habe. Aber jetzt bedanke ich mich erst noch mal ganz herzlich bei dir, Thomas, für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch.
Vielen Dank auch dir, Claudia. War ein tolles Gespräch und wünsche allen viel Freude bei dem, was sie tun.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P hoch 3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P hoch 3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P hoch 3 Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.